Wir möchten gerne uns noch einmal Zeit nehmen heute Abend und über das wichtige Thema nachdenken, von der Bibel her auch Stellen anschauen, wie dass wir uns bewähren in dieser Welt. Das Oberthema ist ja die Engel und wir haben gemerkt, wie vielseitig das ist und man kann natürlich nicht über so ein Thema reden. Engel, die in der Bibel hunderte von Mal vorkommen, versmässig, ohne dass man auch über die gefallenen Engel, über den Satan reden. Das haben wir die letzten zweimal gemacht. Und jetzt möchten wir noch einmal anschauen, wie ist denn die Strategie Satans und wie können wir als Gläubige überwinden? Eine ganz entscheidende Frage. Wir haben gesehen, die letzten Mal, dass die Tatsache, dass Gott dem Satan Zutritt hat gelassen, in seine wunderbare Schöpfung auf dieser Erde. Daher kommt, dass er den Menschen prüfen will. Er hat den Menschen geschaffen mit einem freien Willen. So wie er selber ist, in seinem Bild. Dass er frei kann entscheiden. Er hat um die Liebe vom Menschen geworben. Er hat seine echte, ungespielte Liebe wollen. Und darum hat er dem Satan den Zutritt gelassen. Um den Mensch und sein Herz zu prüfen. Um zu sehen, haltet er sich an ihn, an Schöpfer? Oder lässt er sich einfach so schnell verführen? Und wir wissen, wie es rausgekommen ist, die tragische Situation. Und wir haben auch gelernt, an diesem Beispiel ist für uns wichtig zu realisieren, wie überaus listig das der Satan ist. Wenn wir das Gefühl haben, das ist für uns kein Problem, wir können mit dem Find umgehen, dann sind wir in grosser Gefahr, dann wehe uns. Er hat eine überaus listige Art und Weise. Er war vorher vollkommen in Weisheit, sagt das Wort Gottes. In vollkommener Schönheit, vollkommener Weisheit. Und die ganze vollkommene Weisheit ist jetzt verdorben in eine vollkommene, verdorbene Weisheit. In einen Schlag Hinterlistigkeit und Bosheit. Und das muss uns einfach bewusst sein. Wir sind bei weitem nicht allein gelassen. Gott hat uns ausgerüstet mit allem, was wir brauchen, um zu bestehen. Aber heute wird ja so oberflächlich auch immer wieder über den Teufel, über seine Helfershelfer geredet und so weiter. Und man lässt sich schön an Nase herumführen und realisiert nicht, wie ernst dass es die Bibel meint mit all diesen Aussagen. Seine Hauptstrategie, haben wir gesehen, ist einerseits die Verfolgung, die aktive, als brüllender Löwe, Verfolgung, wie viele von unseren Geschwistern die weltweit darunter leiden, ganz konfrontativ und direkt gegen Leib und Leben. Und die zweite, vielleicht noch wichtigere Strategie von ihm, ist die Verführung. Durch Vermischung von Wahrheit und Lüge. Der Find kommt nie als offensichtlicher Lügner. Er kommt immer mit Wahrheit. Immer, durch das Band. Es hat angefangen bei Eva. Die Hälfte von dem, mindestens die Hälfte von dem, was er ihr gesagt hat, ist wahr gewesen. Genau, Wahrheit gewesen. Aber es war vermischt, ganz subtil. Und hat das Denken sofort besetzt von der Eva. Und genau das hat er bezweckt. Er hat ihr Denken wollen besetzen, wollen beeinflussen. Dann haben wir gesehen, eben, dass auch gerade die Strategie von der Verführung in der heutigen Zeit zu dieser starken Ausprägung geführt hat, dass man heute überall nach neuer Sichtweise trachtet. Es ist ihm gelungen, biblische Wahrheiten so zu verdrehen, zu verändern, dass sie für die heutigen Ohren angenehm sind und verlockend sind. Und sie tönen fromm und sie tönen sogar geistlich auf eine Art und Weise. Aber es ist schlimmstes Gift, schlimmste Lüge im Endeffekt. Die neue Sichtweise zu biblischen Lehren durch die subtile Mischung von Wahrheit und Lüge, Heiligem und Unheiligem. Aber das ist genau sein Wesen. Er verkleidet sich als falscher Apostel, als Engel vom Licht und als Schaf im Wolfspelz. Das ist sein ureigentliches Wesen. Wir haben ja gesehen, dass die Wörter Versuchung, Verführung, Betrügen, Täuschen, all die zusammengesetzten Wörter, die mit dem zu tun haben, über 130 Mal im Neuen Testament vorkommen. Und die meisten beziehen sich auf die Gemeinde, Jesu, als Warnung für die Gemeinde. Alles, was das Wort Gottes sagt, ist ernst gemeint, ist verbindlich gemeint für uns. Das wissen wir. Aber so wie es der Enrico am Sonntag hat gesagt, wie viel mehr trifft das zu für das, was wiederholt wird im Wort Gottes? Alles, was nur einmal gesagt ist, ist wichtig und völlig verbindlich. Aber was ist, wenn es wiederholt wird? Und was ist, wenn es immer und immer wieder gesagt wird? Es ist im Wort Gottes sehr ernst mit diesen Aussagen. Und darum sagt der Herr Jesus, wiederholt er auch so oft im Matthäus 24, wo die Jünger fragen, was ist denn das Zeichen von deiner Wiederkunft? Wie wird es denn sein? Denn immer wieder, weil seit 5-6 Mal sagt er, viele, viele werden verführt werden. Die Verführung ist das Zeichen von der Endzeit. Die Verführung war schon immer da und die Strategie vom Find. Aber er redet dort ja spezifisch über die Zeit kurz vor seinem Wiederkommen. Und durch was wird sie geprägt sein? Durch Verführung. Und viele, viele, viele werden sich verführen. Und durch die ganzen Briefe durch wird das immer wiederholt. Und das sollte uns sehr, sehr aufmerksam machen. Es sollte uns dazu führen, dass wir realisieren, wir stehen in Gefahr. Wir stehen in Gefahr. Wir müssen uns vorsehen. Wir sind so schnell schläfrig und werden wieder nicht aufmerksam und denken, ja, es ist jetzt bis jetzt irgendwie gegangen. Nein. Wir sind dauernd in Gefahr vom Find her, dass er uns verführen will. Einfach wegführen, ganz leicht vom Wort Gottes. Nicht als grosser Schub, sonst merken wir es alle, aber ganz leicht und fein vom Wort weg. Und das wird sich in erster Linie ausdrücken am Wandel der Christen. Am Wandel wird man es merken, was passiert im Verhältnis zum Wort Gottes. Und wir haben ja auch gesehen, dass die Bibel, das Wort Gottes, wie selbstverständlich davon ausgeht, dass wir die Absichten Satans kennen. Wenn wir an den Vers denken, im 2. Korinther 2, Vers 11, damit wir nicht von Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Das drückt doch das Wort Gottes aus, dass es den Kindern Gottes eigentlich bekannt ist, die Strategie, die Absichten vom Find. Und genau das macht er ja, übervorteilen. Das ist genau das Geschäft vom Satan, zu übervorteilen. Und mit seinen verschiedenen Strategien, seine Absichten, dort ist das Wort drin Noema, wo sonst für Gedanken, Gesinnung, eben Absichten gebraucht wird. Seine Strategien sind uns nicht unbekannt. Und da können wir mindestens 4 so Hauptstrategien aufzählen, die wir eben auch schon erwähnt haben zum Teil. Die erste ist die von der Verfolgung oder direkte Vernichtung der Gläubigen. Die zweite, die Verführung, Täuschung, Betrug, Lüge, all das, was mit dem zusammenhängt. Die dritte ist auch ganz eine fiese und sehr wirksame, nämlich die Verklagung der Gläubigen, die Anklage. Und damit zusammenhängend die Verleumdung. Er verleumdet sie, sie verleumden sich untereinander. Und immer wieder die Anklage. Und die vierte Hauptstrategie ist gefangen setzen. Der Feind kann Gläubige, die es zulassen, die aus irgendeinem Grund im Ungehorsam leben oder so, kann er einfach gefangen setzen, in Hinterhalt führen und gefangen setzen. Damit sie schlussendlich seinen Willen tun, wie uns das der 2. Timotheusbrief sagt. Und wir merken in dem, dass er nach einem Plan vorgeht. Er hat eben Absichten. Er macht eine Planung. Aufgrund von was? Aufgrund von dem, dass er uns beobachtet. Vor dem Thron Gottes gibt er zur Antwort, wo er Gott fragt. Satan, woher kommst du? Woher kommt er? Vom Durchstreifen der Erde. Und dort macht er nichts anderes. Das macht er noch jetzt, noch heute. Dass er die Gläubigen beobachtet und seine Pläne schmiedet, wie kann er noch effektiver seine Strategien einsetzen. Verführen, verleumden, verfolgen, gefangen setzen. Das Wort Gottes ist dort ganz realistisch. Das ist eine Tatsache in der unsichtbaren Welt. Und es ist wichtig, dass wir uns dieser Tatsache bewusst sind. Und dass wir in dem Innen aber auf unseren Herr schauen. Und nicht auf die Strategien vom Feind. Wir sollen sie wissen, aber das ist nicht unsere Blickrichtung. Das ist nicht unser Fokus. Unser Fokus ist unser Bräutigam. Und schon nur das allein, dass wir den richtigen Fokus haben, dass wir die richtige Blickrichtung haben, das richtige von allem anderen hinwegschauen, hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Schon nur das ist eine der wichtigsten Methoden zur Bewahrung von all dem, was der Feind uns anrichten will. Schon nur, dass wir die richtige Blickrichtung haben. Zwei wichtige Stellen, Epheser 6 und 2. Korinther 11. Ich schlage doch zuerst die bekannte Stelle Epheser 6 auf. Lese Verse 10 bis 13. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das seid stark könnte man übersetzen mit fest werden im Herrn. Im Übrigen, meine Brüder, werdet fest im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Dann merken wir gerade sofort, es geht nicht um unser eigenes Können, dass wir es schaffen, stark zu sein im Herrn, sondern fest zu werden. Und das können wir nicht selber bewirken. Das muss er schenken, dass wir fest werden in ihm. Aber wir wollen ihm die Erlaubnis geben, dass er uns in sich festmachen darf. Das ist ein riesen Geschenk, wenn der Herr uns festmacht in ihm und in seinem Wort. In seinem Wort. Denn Vers 11: Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. In diesen Versen, auch im nächsten, im Vers 14, wird ganz manchmal immer das gleiche griechische Wort gebraucht. das Histemi, wo heißt feststehen, festhalten, bewahren, befolgen. Das fällt eben auch im Vers 11. Standhalten, wo das Wort gebraucht ist. Es geht denn weiter am bösen Tag widerstehen. Auch wieder das gleiche Wort gebraucht. Indem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten, wieder feststehen könnt. Und bei Vers 14 wieder. So steht nun fest. Was haben wir vorher gesagt von den Wiederholungen? Wie wichtig dass das ist im Wort Gottes. Es ist eine Unterstreichung von der Wichtigkeit. Und daran sehen wir für unseren Herr, dass das wichtig ist. Das ist nicht nur so eine fromme Floskel oder eine geistliche Formulierung. Werdet, seid stark in dem Herrn oder werdet fest in dem Herrn. Er wiederholt es und wiederholt es, der Geist Gottes, um anzuzeigen, da ist der Schlüssel, wie wir wirklich feststehen können, wie wir festbleiben und dem Teufel und seinen listigen Anläufen widerstehen. Genau die gleiche Kategorie geht auch das Bleiben in ihm, wo im Johannesevangelium, im 15. Kapitel, es so manche Sprache wiederholt wird. Bleiben, bleiben, bleiben. Feststehen, bewahren. Die listigen Kunstgriffe, die hier beschrieben sind, Methodeia auf Griechisch, gehört da das Wort Methode raus. Mit Absicht, mit System, heisst es wörtlich übersetzt. Arglist, hinterlistige Bosheit, das ist gemeint. Gut geplant, damit man ein Ziel auch wirklich erreicht. Das ist die Philosophie vom Find. Gut zu planen und sein Ziel zu erreichen. Und er hat nur ein Ziel. Stellen, töten, verderben. Wie der Herr Jesus selber über ihn sagt. Aber wir sind, Gott sei Dank, nicht machtlos. Das ist auch der Ausdruck, die ganze Waffenrüstung Gottes, habt ihr vielleicht gemerkt, auch der ist wiederholt. Im Vers 11 und im Vers 13 noch einmal genau gleich. Die ganze Waffenrüstung Gottes. Und das ist ein lustiges griechisches Wort irgendwie. Es heisst, Hoplon heisst die Waffe, das Gerät, die Waffe. Zum Beispiel dort im Römer 6. So stellt doch jetzt eure Glieder Gott zur Verfügung. Als Werkzeuge oder als Waffe zur Gerechtigkeit. Das ist auch das gleiche Wort gebraucht. Und hier ist aber eine kleine Umwandlung vom Wort gebraucht. Die Panoplia. Pan ist immer das Wort für alles oder ganz im Griechisch. Und Oplia meint in diesem Zusammenhang nicht einzelne Waffen, sondern das ganze Waffenarsenal. Das Waffenarsenal. Zieht das ganze Waffenarsenal Gottes an. Wird da betont und wiederholt. Und nachher können wir ja weiterlesen, was da alles dazugehört. Und unter allem, das Fundament von allem, sehen wir dann im Vers 18, ist schlussendlich das Gebet. Das Gebet. Da wollen wir jetzt nicht näher eingehen auf die nächsten Vers, sondern wir wollen noch 2. Korinther 11 lesen. Korinther 11, Vers 2 bis 4. Der Paulus hat seine geliebten Korinther, geliebten und gleichzeitig sehr, sehr besorgten, also die ihm sehr viel Sorgen bereitet haben. Und ihnen schreibt er da, er, in vollem Ernst, genauso meint es, wie wir es da lesen. Denn ich eifere um euch. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Und wir hören da ganz am Schluss eigentlich die Frage von Paulus, die verzweifelte Frage: Warum habt ihr das so gut ertragen? Warum habt ihr es einfach geschehen und nicht gemerkt? Der falsche Jesus, der falsche Geist und das falsche Evangelium. Ja, der Eifer von Paulus ist ja ein herrliches Bild auf das, was wir im Alten Testament lesen, vorgeschattet, über einen Knecht, über einen Eliezer, über einen Knecht von Abraham, wie er ausgezogen ist, für Isaac eine Brut zu holen. Und genau das spricht der Paulus hier an. Genau der Eifer, wenn wir sehen, der Eifer von diesem Knecht, von diesem Eliezer, wie er seinen Auftrag ernst genommen hat. Und er gesagt: Herr, wenn du nicht mitgehst und wenn du mir nicht völlige Gewissheit gibst und Zeichen gibst, ich vertraue nur auf deine Führung und auf deine Kraft. Mit einem Eifer hat er seinen Auftrag erfüllt. Und genauso der Paulus. Mit einem göttlichen Eifer hat er Korinther an Christus verlobt. Oder Philipper, oder die Geschwister die Thessaloniki, oder mehr durch den Geist Gottes, verlobt an Christus. Es ist sehr ernst, dass wir seine Brut sind. Sehr ernst. Es hat Implikationen, es hat Folgen daraus raus. Wir gehören nicht mehr uns selber. Wir können nicht mehr unseren eigenen Weg gehen. Wir sind jetzt Brut von dem wunderbaren Bräutigam. Und jetzt kommt er da auf die Schlange zu reden, auf die traurige Situation. Genau wie bei der Eva ist es ihm vorgekommen, Paulus. Mit der gleichen Strategie. Genau die gleiche Strategie. Mit dieser arglistigen Bosheit und Hinterlist ist es ihm gelungen, gesinnig von den Gläubigen zu verderben. Und da ist auch wieder das gleiche Wort, Gesinnung, Noema. Eben, Gedanken, die Gedankenwelt, die Absichten, die Haltung, die Einstellung, Gesinnung zu verderben, Prägung zu verändern von den Gläubigen. Es ist ihm gelungen, offensichtlich, empfindet, die ernsthafte Hingabe der Korinther an Christus, das ausgerichtet sein, einzig und allein auf ihn, auf den Herr Jesus, auf ihren Bräutigam, ihre Sehnsucht und Liebe zu ihm zu vermischen. Zu vermischen. Plötzlich ist noch etwas anderes hineingekommen. Zu vermischen mit was? Mit Liebe zur Welt, zum Beispiel. Und das resultiert, es ist gar nicht anders möglich, es resultiert in einer verdorbenen Gesinnung. Gesinnung wird verdorben. Von der Einfalt gegenüber Christus abgewandt. Als ich das wieder gelesen habe, die Stelle, habe ich mich das einfach fragen: Wie ist das bei mir selber? Wie ist das in meinem Leben? Wo kommt in meinem Leben, hier in meinem Leben, ein ungeteiltes Herz zum Ausdruck für Christus? Wo wird das sichtbar? die ganze Hingabe an Christus? Wo kann man wahrnehmen von aussen, dass er wirklich Herr und Herrscher ist in meinem Leben? Wirklich der ist, der bestimmt. Und nicht mehr ich selber meine eigenen Wege mir aussuchen. Fragen wir uns das und nehmen wir doch die Frage mit. Wo kommt das in meinem Leben zum Ausdruck? Meine Hingabe an Herr Jesus, an Brütigam. Kein Teil des Herz mehr. Und auch die erste Liebe, die gemeint ist ja die oberste Liebe, die höchste Liebe, unsere beste Ausrichtung, die wir überhaupt zusammenbringen können, auf ihn, auf Christus. Und jetzt wollen wir noch praktisch auf der gleichen Seite im Wort Gottes im Kapitel 10 lesen, was denn der Kampfplatz ist von dem Kampf, der da stattfindet, von dieser Verführung, die stattfindet. Was ist denn das Kampffeld? Das lesen wir 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam oder unter den Gehorsam gegenüber Christus. Das kommt hier klar zum Ausdruck. Das eigentliche Kampffeld ist unser Denken. Unsere Gesinnung. Unser Denken. Dort spielt sich der Kampf um die Wahrheit ab. Der Kampf um das Festbleiben. Denkfestigen werden da angesprochen. Festungen. Und nachher gerade das Wort Vernunftsschlüsse. Jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Jeden Gedanken. Das sind nicht wörtliche Festungen gemeint. Baute Burgen. Nein, Festungen im übertragenen Sinn in unserem Denken. In unserer Gesinnung. Denkfestigen, also falsches, fleischliches Denken, dort fängt es an. Dort, hat der Satan, dort sucht der Satan Zutritt bei uns. Er sucht Zutritt über falsches Denken. Das heisst, nicht biblisches Denken. Und da hat er heute leichtes Spiel, leider, bei ganz vielen Menschen. Leichtes Spiel, weil das biblische Denken so eine Seltenheit geworden ist. Und auch da wieder eine Frage zum Prüfen sich selber. Wo realisiere ich, dass mein Denken biblisch ist oder eben nicht biblisch ist? Und was ist ein ganz wesentliches Merkmal vom biblischen Denken? Es ist das, dass alles, was wir darüber nachdenken, soll natürlich biblisch sein, aus einer biblischen Perspektive, aber ganz speziell aus der Ewigkeitsperspektive. Aus der Ewigkeitsperspektive. Denk mal über das nach. Alles, was du überlegst, darüber nachdenkst, der naiver ist, was dich gefangen nimmt, was dich fasziniert und so weiter. Wie sieht das in der Ewigkeitsperspektive aus? In dem kurzen Moment, wo du nicht mehr hier auf der Erde wirst sein. Die Zeit ist ganz, ganz kurz, sagt das Wort Gottes. Und dann ist es soweit. Dann sind wir nicht mehr auf dieser Seite. Dann sind wir in der Ewigkeit. Und dann wird alles entscheidend sein, genau an dieser Frage haben wir unser Denken, ist es immer aus, wir haben die Fähigkeit vom Geist Gottes, aus der Ewigkeitsperspektive alles zu studieren und zu denken. Ist das wichtig, was ich jetzt mache, was mich so in Beschlag nimmt? Aus der Ewigkeit gesehen, betrachtet. Also das ist ganz ein wesentlicher, zentraler Punkt vom biblischen Denken. Alles aus der Ewigkeitsperspektive zu beurteilen. Auch da wieder die Frage, kann man das in meinem Leben ablesen? Das Denken, das geprägt ist von der Ewigkeitsperspektive. Und wenn man dort weiterdenkt, wie rasch das unser Denken vom Irdischen wieder gepackt wird, von dem Diesseitigen, von all dem, was uns umgibt, dann sehen wir auch wieder, dass auch wieder ein Punkt ganz wichtig ist. Wenn wir die Frage so vielleicht stellen, woran kann man denn ablesen im Leben eines Menschen, ob er in dieser Ewigkeitsperspektive lebt? Ob sein Denken von der Ewigkeitsperspektive geprägt ist? Woran kann man das bei einem Menschen ablesen? Ich denke, man kann es ganz erst, wir können ja nicht Gedanken lesen voneinander, aber man kann es in erster Linie am Wandel eines Menschen ablesen. Ganz praktisch, an seinem Äußeren, an dem, was man sieht, was ein Mensch macht. Das, was ihn, wo seine Zeit aufbraucht, vor allem, und so weiter. Einfach am Wandel können wir ablesen, ob ein Mensch aus der Ewigkeitsperspektive denkt und lebt. Und am Wandel, das könnte man, das Wort Gottes drückt das nicht nur mit dem Wort Wandel aus, sondern es drückt es auch aus im Wort Gerechtigkeit. Die praktische Gerechtigkeit von einem Gläubigen. Wie ist die praktische Gerechtigkeit von einem Gläubigen? Das ist ein anderes Wort für, wie ist sein Wandel? Ein Beispiel davon haben wir da auch gerade ein paar Verse weiter oben im 2. Korinther, 2. Korinther 9, wo der Paulus den Korinther wünscht, im Zusammenhang mit der Geldsammlung für die verarmte Jerusalemer Gemeinde, wo er ihnen wünscht, von Gott her, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Da ist die praktische Gerechtigkeit angesprochen. Eben der Wandel, das Verhalten. Oder noch einmal anders ausgedrückt, praktische Gerechtigkeit, mit dem ist gemeint die praktische Anwendung vom Wort Gottes in unserem Leben. Und das ist einfach eine andere Umschreibung für Wandel. Wie wenden wir das Wort Gottes praktisch an in meinem Leben? Das muss doch sichtbar werden. Das muss doch wahrnehmbar sein, irgendwie. Wie das Wort Gottes in unserem Leben angewendet wird. Die praktische Anwendung. Und das Denken soll in allem eben vom Wort Gottes, vom geschriebenen Wort Gottes, geprägt sein. Wir wissen ja sehr wohl, dass das Denken aus dem Herzen kommt. Und vor allem alles Böse, alle berechnenden Gedanken, Haltung, Gesinnung, kommt schlussendlich alles aus unserem Herz. Und daran merken wir auch, wie unser Denken kann verändert werden. Es muss im Herz eine Veränderung stattfinden. Natürlich, Römer 12,2 redet vor allem vom Denken, aber das hat zu tun mit unserem Herz, das muss verändert werden. Darum stellt euch nicht dieser Welt gleich. Macht euch nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Denkens oder eurer Gesinnung. damit ihr prüfen könnt, was der heilige, wohlgefällige, gute Wille Gottes ist. Das sind ganz tiefe geistliche Zusammenhänge, wo gerade auch in diesem Thema, wie können wir überwinden gegen Find, zum Ausdruck kommen. Unser Denken muss verändert werden, weil das Denken ist das Kampffeld, wo der Find wird drauf losgehen und versuchen, seine Liste reinzubringen und uns zu verändern und uns zu verderben in der Gesinnung. Unser biblisches Denken, nicht mehr biblisches Denken. Und ich kann euch sagen, das passiert ganz fies und fein und manchmal sogar ganz fromm sogar. Es ist so wichtig, dass wir anfangen denken, dass wir anfangen prüfen. Das hat null und nichts mit Intelligenz zu tun, sondern es hat zu tun mit dem Gefülltsein mit dem Wort Gottes. Können am Schema vom Wort Gottes gegenüberstellen und beurteilen, stimmt das überein oder nicht? Und da gibt es schon immer wieder gut, wenn man das übt. Wir haben ja auch im Hebräerbrief gelesen, dort im Ende 50 Kapitel, dass die Milch ist für die Unreifen und die feste Speise ist für die Gereiften, für die, die durch Übung von den Sinn haben Unterscheidungsvermögen sich erworben, zum Unterscheiden von Gut und Böse. Das ist genau das gleiche Thema. Unser Denken lassen biblisch eichen, biblisch einstellen. Sehr wichtig, dass wir das auch üben. Vielleicht können wir uns gleich noch gerade kurz Zeit nehmen. Ein Beispiel, das ich kurz anschaue. Wir könnten über das Beispiel ganz lang sich Gedanken machen und darüber nachdenken. Eben, was ist biblisches Denken? Ich möchte einfach den Punkt machen, wie schnell kommt in unserem Denken und nachher damit im Reden und im Handeln eine oberflächliche und auf das diesseits bezogene Frömmigkeit zum Ausdruck. Das ist eine grosse Gefahr. Man gibt sich sehr schnell zufrieden. Ich habe da so einen Text gefunden, etwas zum Nachdenken steht, oder etwas zum Dankbarsein. Und dann steht der Vers: Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das ist ja sehr, sehr wahr. Seid dankbar in allen Dingen. Aber es steht eben, seid dankbar in allen Dingen. Und dann kommt da wie eine so fast Gedichtform oder einfach eine Formulierung von einem Evangelist. Ich lese vielleicht ein paar Sachen daraus vor. Wenn du Nahrung im Kühlschrank, Kleidung auf dem Leib, ein Dach über Kopf und einen Schlafplatz hast, bist du reicher als 75% der Menschen dieser Welt. Wenn du Geld auf der Bank, in deiner Brieftasche oder irgendwo herumliegen hast, gehörst du zu den 8% der Reichen dieser Welt. Wenn du heute Morgen gesund aufgewacht bist, geht es dir besser als der 1 Million, die diese Woche nicht überleben werden. Wenn du nie die Gefahr eines Krieges, die Einsamkeit einer Gefangenschaft, den Schmerz der Folterung oder das Elend von Hunger erlebt hast, geht es dir besser als 500 Millionen anderer Menschen in dieser Welt. Der nächste ist vor allem gut. Wenn du an einem Gottesdienst teilnehmen kannst, ohne die Furcht, verfolgt, bedroht, verhaftet, gefoltert oder gar getötet zu werden, bist du gesegneter als 3 Milliarden Menschen in dieser Welt. Und so weiter. Und zum Schluss, denke, wenn du eben all zu diesen Leuten gehörst, bist du gesegneter als über 2 Milliarden Menschen in dieser Welt. Denke an all den Segen, welchen du empfangen hast und gib diese Zeilen weiter, um andere daran zu erinnern, dass wir überaus Grund haben, dankbar zu sein. Wir dürfen durch Gottes Gnade zu den Wenn-Du-Menschen gehören. Biblisch testen, was wir jetzt da gehört haben. Biblisches Denken. tönt das nicht alles sehr einleuchtend. Es hat ganz eine grosse Wahrheit, die da zum Ausdruck kommt. Völlig richtig. Aber was ist das Problem? Wo ist die Ewigkeitsperspektive da drin? Wo ist die Ewigkeitsperspektive in diesem Text? Was ist mit dem Food im Kühlschrank? Mit der Kleidung? Was passiert mit dem langfristig? Was ist mit dem Geld auf der Bank? Was ist mit der Gesundheit? Jeder von uns wird müssen gehen und wird irgendwann eine Woche nicht überleben. Was ist mit dem Gottesdienst, mit den Milliarden von Menschen, die mir dazugehören, die frei sich versammeln können, die nicht verfolgt werden? Wie sehen die Gottesdienste aus? Suchen die Menschen Gott? Sind die wirklich gesegneter als die unter Verfolgung, unter Bedrohung, wo sich das Evangelium viel mehr ausbreitet als bei uns, wo es viel ernsthafter ist, wo viel mehr Hingabe ist, wo viel mehr echtes biblisches Christsein gelebt wird? Sind wir wirklich gesegneter? Ist das Ewigkeitsperspektive? Ich will mit dem nur, und es beschäftigt mich sehr, der Text, muss ich sagen, beschäftigt mich sehr. Weil es ist praktisch null an biblischer Perspektive drin, in diesem Ausdruck. Es ist wahr, wir sollen dankbar sein, aber eben für alles dankbar. Was ist denn, ich danke dir für alle Schwierigkeiten, denn sie brachten mich näher zu dir, wenn wir singen in diesem Lied. Wisst ihr, was das ist? Das ist das Fundament vom Wohlstandsevangelium, das hier ausgedrückt ist. Du bist gesegnet, wenn du reich bist, das Bankkonto hast. Alles das ist Ausdruck, dass du gesegnet bist. Was ist denn mit der Entscheidung von Mose? Der prunkvolle Königshof vom Pharao? Da wäre er mega gesegnet gewesen. Sehr gesegnet gewesen. Oder die Schmach Christi tragen. Er hat sich für einen Unsegen entschieden. Es hat mich einfach sehr nachdenklich gemacht. Weil die ganze andere Seite vom biblischen Denken mit keinem Wort erwähnt wird. Aber gleich ist es einfach ein sehr illustrativer Test, eben, was wir meinen, wir sollen biblisch denken, biblisch Sachen beurteilen. Unser Denken muss biblisch prägt sein. Und dann werden wir plötzlich aufmerksam und feinfühlig und sagen, bei so etwas, ja, es ist ja wahr. Das, und es tönt ja auch gut. Aber, liebe Geschwister, sind wir so gesegnet mit all dem, was wir haben? Stärkt es unseren Glauben? All die Sachen, die hier aufgezählt sind, die wir haben, hat es dazu geführt, dass du und ich näher zu unserem Herr gekommen sind. Versteht ihr? Aus der Ewigkeitsperspektive hat es Früchte für die Ewigkeit hervorgebracht in unserem Leben. Unser Bankkonto, unsere Ausbildung, all das, was wir so enorm zu den obersten Prozent der Welt gehören. Biblisches Denken. Wir dürfen sehr wohl sagen, danke Herr für all das Gute. Aber wir haben es eigentlich überhaupt nicht verdient. Du segnest uns derartig überströmend. Und was machen wir? Wir werden dafür verführt, dass wir nur noch für uns leben. Und deine Wege immer nur an zweiter Stelle und so weiter. Bitte Herr, greif ein und ändere das in meinem Leben. Was es auch immer bedeutet. Wisst ihr, was denn sein kann? Dass eins um andere von diesen Privilegien wegfallen aus unserem Leben. Etwas zum Dankbarsein. Biblisches Denken. Kennzeichen von einem wirklich auf Christus ausgerichteten Gotteskind. Ein ganz wichtiges Kennzeichen ist das, wenn der Herr Jesus dem Gotteskind etwas sagt, aus seinem Wort, durch die Predigt, dann ist seine Reaktion, nachdem es verdaut hat, und sehr wohl müssen wir oft sehr lang verdauen, wenn er uns etwas sagt und uns etwas klar wird. Aber die Reaktion von dem einfältig auf Christus ausgerichteten Gotteskind wird dann sein: Ja, Herr. Ja, Herr. Zu dem, was du mir sagst. Ich will das, was er mir sagt, befolgen. Nicht in erster Linie, weil ich es jetzt gerade schon so gut finde oder weil es mir logisch erscheint. Das ist nicht der Grund, sondern weil er es gesagt hat. Wegen ihm. Weil er es gesagt hat. Das genügt völlig. Was ist jetzt das Kennzeichen? Das Gegenteil. Ob jemand verführt ist, das heisst, von Christus und seinem Wort abgewandt oder eben in der Gesinnung verdorben. Was ist jetzt das Kennzeichen? Es wird nicht Ja, Herr, sein, sondern was wird sie? Ein anderes Wort. Aber, das ist das Zeichen von der verdorbenen Gesinnung. Die Reaktion auf das, was Gottes Wort sagt, wird immer ein Aber sein. Ja, jetzt hier am Schluss sind noch etliche Stellen aufgeführt zu dieser Frage noch einmal: Wie können wir uns als Gläubige, wie können wir uns bewähren, wie können wir bestehen gegen die andauernden, listigen Anläufe vom Find? Einiges haben wir ja jetzt schon besprochen. Ihr habt gemerkt, das Hauptthema ist, das Wichtigste ist schlussendlich, dass wir uns ganz eng an das Wort Gottes halten. Nicht nur in unserem Kopf und theoretisch und in unserem Bibelwissen. Das nützt uns nichts, gar nichts. Sondern auch in der Anwendung von diesem Wort in unserem Leben. Das ist das Entscheidende. Dass wir es anwenden. Dass wir sagen, ja, Herr, ja, Herr. Ich verstehe es nicht. Es fällt mir schwer. Es braucht meine Überwindung. Aber ja, Herr, du hast immer recht. Dass wir uns ganz eng an das Wort Gottes halten. Kein anderer Jesus, kein anderer Geist, kein anderes Evangelium. Ihr könnt die Stellen ja selber noch lesen, gerade in den Timotheusbriefen, im Titusbrief. So oft ist das Thema dran. Warum denn? Das waren die Briefe, das waren die letzten Briefe von Paulus, kurz vor seinem Ende. In der Gefängniszelle zu Rom. Das Wichtigste, was ihm noch am wichtigsten war, das hätte er noch weitergeben. Und immer wieder, halte dich an die gesunden Worte. Bewahre das Wort. Timotheus, ich beschwöre dich, bewahre das Wort. Sei ein Vorbild allen Gläubigen. Es gibt viele, viele Verse, genau, aber das ist erstaunlich, wenn man mal nach dem gerade diese Briefe durchliest. Und ein weiteres wichtiges Thema natürlich, gerade dort im Jakobus, dass wir am Teufel aktiv widerstehen. Aktiv widerstehen. Das tun wir am besten, indem dass wir uns an das Wort Gottes halten. Indem, dass wir auf den Herr Jesus schauen. Indem, dass wir unser Denken verändern und aus der Ewigkeitsperspektive denken. Das ist aktives Widerstehen am Teufel und seinen listigen Angriff.
Und
die Waffenrüstung, die dort drin enthalten ist. Die ganze Waffenrüstung Gottes. Ja. Das ist ganz entscheidend wichtig. Da hoffe ich, dass wir mal eine spezielle Serie machen über die Waffenrüstung. Und dann möchte ich mit dem Vers aufhören, Römer 8, 37. In dem allem aber überwinden wir weit. Es steht nicht, wenn wir uns daran halten, ganz genau, kommen wir ganz knapp durch. Das gleicht unserem Gott nicht. Nein, bei ihm heisst es, in dem allem aber überwinden wir weit durch ihn. Durch den, der für uns sein Leben gegeben hat und der einen sättigen Preis gezahlt hat. Es gibt keinen höheren Preis im ganzen Universum. Und der hat ihn gezahlt. Für jeden von uns persönlich. Für jeden und jedes ganz persönlich. Gut, ja. Dann wollen wir das nächste Mal das Thema etwas verlassen. Noch ein paar weitere Sachen anschauen über den Dienst der Engel. In den Evangelien, im Neuen Testament. Aber ich denke, es ist wirklich ganz eine wichtige Thematik, dass wir uns bewusst sind um die listigen Angriffe vom Feind und wie wir uns verhalten sollen. Es hat Konsequenzen, ob wir das ernst nehmen. Gerade die Worte vom Festhalten, vom Bleiben im Herr Jesus. Ja.
Gebrauchsanweisung wegen dem Denken schreibt doch der Paulus.